Der Februar mag kürzer sein als die meisten Monate, aber das heißt nicht, dass sich Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. deshalb auf weniger Serien verlegt hätten. Wir stellen euch die 20 spannendsten Starts des Monats vor. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir über alles reden, was in der Streaming-Welt so los ist. Und es ist Februar und wer uns schon länger zuhört, weiß, was das bedeutet. Es ist Zeit für eine neue Serienmonatsvorschau. Und wie könnte ich das besser bestreiten als mit dem Serienmaestro an meiner Seite? Und deshalb begrüße ich Max. Hallo Max.
Hallo, es ist Februar und ich habe jetzt schon viereckige Augen wieder.
Es ist unglaublich, oder? Hattest du auch die Hoffnung, dass bei so einem kurzen Monat auch weniger Serien kommen?
Ja, und sonst ist eigentlich so erfahrungsgemäß auch immer so Januar, Februar eher die ruhigere Zeit. Aber gibt's nicht mehr, die Zeiten irgendwie.
Was soll das dieses Jahr noch werden? Wir warten natürlich trotzdem gespannt, was dann davon wirklich gut ist, weil es ist natürlich immer eine Auslese, die wir dann treffen. Ist ein bisschen Schuss ins Blaue, was wir ja auch machen. Ne? Wir gucken uns an, was alles kommt. Wir sagen, oh, das klingt interessant, das könnte gut werden. Und einen Monat später sagen wir, total der Reinfall. Oder hier hast du die Entdeckung schon gehabt. Jedes Mal wieder.
Deswegen sage ich immer, alles ohne Gewähr. Alle Angaben ohne Gewähr.
Genau. Und wie wir das immer so machen, kurz bevor wir uns in diese Vorschau stürzen, würde ich dich nochmal fragen, Max, was war denn im Januar so für dich das Highlight? Was hat dich da besonders serientechnisch geprägt?
So viele. Aber ich habe jetzt mal eine Serie rausgenommen, die wir tatsächlich in der Januar-Vorschau übersehen haben und gar nicht mit drin hatten. Und sie hat mich dann doch sehr geplättet. Und zwar geht es um The Legend of Vox Machina. Eine Fantasy-Animationsserie für Erwachsene auf Amazon Prime Video. Da sind jetzt gerade die ersten 3 Folgen gestartet. Die wird wöchentlich immer freitags bei Prime Video veröffentlicht. Insgesamt 12 Folgen. Und so kurz zusammengefasst, es geht um eine 7-köpfige Helden-Söldner-Truppe namens Vox Machina, die auf dem Kontinent Taldorei jede Menge Abenteuer erlebt. Und die Gruppe ist bunt zusammengewürfelt und besteht aus 2 Gnomen, 3 Halbelfen, einem Mensch und einem Goliath. Und das Ganze basiert auf der enorm populären Webshow Critical Role. Das ist eine Gruppe von SynchronsprecherInnen, die ihre Dungeons and Dragons Kampagnen sehr erfolgreich seit Jahren streamen. Und hier wird die erste 400-Stunden-Kampagne wow, als Serie umgesetzt. Aber das funktioniert auch hervorragend ohne Vorwissen, weil ich kannte Critical Role vorher leider gar nicht, jetzt schon. Und die Serie wurde vor ein paar Jahren auf Kickstarter finanziert mit über 11 Millionen Dollar. Und dann ist Amazon eingesprungen und hat direkt 2 Folgen zusätzlich bestellt für die erste Staffel und gleich noch eine 2. Staffel hinten dran bestellt. Da können wir uns auf jeden Fall noch auf mehr freuen. Das Ganze wirkt so ein bisschen wie die Fantasy-Version von Invincible auf den ersten Blick. Die Serie ist sehr brutal, blutig, brutal, derbe, manchmal auch ein wenig eklig, wenn gleich in der ersten Folge eine betrunkene Druidin bei einer Barschlägerei ihrem Gegner ins Maul kotzt. Aber die Serie ist auch sehr queerfreundlich und extrem unterhaltsam. Ich wollte jetzt auch mal was Positives noch dazu sagen. Also es ist so eine sehr wilde Mischung an Themen und Stimmung, was für mich aber erstaunlich gut funktioniert hat. Und die Serie lebt einfach von den Frotzeleien der 7 Freunde. Und die Geschichte fand ich bisher auch recht ansprechend und möchte auf jeden Fall mehr von dieser Welt und den Charakteren sehen. Ich habe halt einen Softspot für Animationsserien.
Ja, sehr schön. Ich habe die erste Folge gesehen und bin noch unentschlossen, ob ich weiter gucke. Ich lass dich mal ein bisschen Vorlauf erhalten und dann sagst du mir, wie es sich noch weiter lohnt.
Das ist ja wahrscheinlich zu brutal für dich.
Ja, ich und meine Zeichentrick-Gewaltphobie wieder, ne?
Aber Fantasy.
Genau, das ist bei mir das Problem, dass ich dieses Fantasy-Setting eigentlich sehr cool finde. Ja,
das große Dilemma. Was hast du denn geschaut im Januar oder was du noch vorstellen möchtest?
Ich hab so viel 1000 Sachen geschaut. Ich glaube, womit ich am meisten Spaß hatte, war Cobra Kai Staffel 4. Das habe ich nicht Silvester geschaut, sondern erst im Januar. Und was mich so am intensivsten begleitet hat, ist Euphoria. Aber weil ich hier jetzt nicht Sachen empfehlen will, die schon 1000 Mal genannt werden und die wahrscheinlich schon alle auf dem Schirm haben als die großen, tollen Sachen, die man gucken muss, würde ich hier gerne noch mal In From The Cold reingeben. Eine Netflix-Serie, die letzten Freitag gestartet ist. Und ich hab am Wochenende so einen Notumschlag gemacht, wie ich es ab und zu mache, dass ich sage, okay, ich gucke mir jetzt mehrere Serienpiloten an. Ich glaube, es waren 4 oder 5 und dann gucke ich, was ich weitergucke. Und irgendwie bin ich an dieser Netflix-Serie hängen geblieben. Die haben wir schon mal kurz besprochen in der Januar-Vorschau. Es geht um eine Mutter, die mit ihrer Tochter einfach als Begleitperson zu so einem Eiskunstlauf-Wettbewerb nach Madrid reist. Und dann stellt sich heraus, sie war mal eine ex-russische Spionin, wird jetzt von der CIA geschnappt und irgendwie so instrumentalisiert, um dann eine Verschwörung aufzudecken. Hat dann gleichzeitig noch übernatürliche Fähigkeiten, wie man am Ende der ersten Folge gleich rausfindet. Nämlich, sie ist eine Gestaltwandlerin. Und das klingt total abstrus, wenn ich das so jetzt so zusammenfasse. Und die Bewertung der Serie ist jetzt auch nicht so berauschend mit, ich glaube, 6 gerade beim Moviepilot. Aber diese Mischung hat bei mir irgendwie total funktioniert. Also dieses wendungsreiche Spionage-Agenten-Action-Ding hat mich so ein bisschen an Aliens erinnert mit vielen Verkleidungen. Nur dass halt die Verkleidungen jetzt ja die Gestaltwander-Sachen sein können. Und dann so ein bisschen Familiendrama und eine Prise Fantasy halt auch durch dieses übernatürliche Element, dass die Frau sich da verändern kann. Ja, hat mich irgendwie reingezogen. Also es ist jetzt kein großer Wurf, wo ich sage, oh, das müssen alle sehen. Aber wenn man mal sowas zwischendurch will, was irgendwie unterhaltsam ist und spannend, dann kann ich das durchaus als so ein Mix aus The Americans und Netflix The Innocents empfehlen, woran sich wahrscheinlich auch niemand mehr erinnert. Auch eine Gestaltwanderserie, die nur eine Staffel hatte, eine britische.
Es passt ja auch super, wie das, wenn eine Spionin sich ihre Gestalt wandeln kann. Ist dann
ja,
wie
ja,
in Alias. In Alias musste sie 1000 Perücken immer mit sich schleppen. Ja. Und hier kann sie alles selber machen.
Genau so ist es. Na gut, und bevor es jetzt richtig losgeht, haben wir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Denn wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, haben wir im Streamgestöber eine Werbekooperation mit Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Und das heißt für euch, wir stellen euch wöchentlich eine kleine Extra-Rubrik Serien-Highlights vor mit Entdeckungen und Geheimtipps aus diesem riesigen Streamingangebot der Magenta Megathek. Und da erfahrt ihr dann, was ihr nicht verpassen dürft. Und was der Magenta Must-Watch diese Woche ist, erfahrt ihr dann später in der Folge, wenn es zum richtigen Datum geht, im Februar, was da so los ist. Und bis dahin sagen wir erstmal schon mal Danke an Magenta TV. So, Max, einmal tief durchatmen. Gleich stürzen wir uns in unsere 20 Serien des Februars. Und wie immer gilt, wir werden uns bei Spoilern zurückhalten. Also wir sagen jetzt nicht, was da großartig passiert oder welche Wendungen da schon drinstecken, sondern wir stellen euch die Serien vor allem vor, machen vielleicht schon ein paar Deutungen, wenn wir schon gesehen haben, ein bisschen was, wie es sein könnte, wann es euch gefällt, wann nicht. Und ansonsten würde ich sagen, ja, Film ab, Serien ab mit unserem ersten Start, der schon am 1. Februar kam. Am 1. Februar 2022 ist nämlich bei Sky A Discovery of Witches Staffel 3 gestartet. Max, kommt dir die Serie bekannt vor?
Ich habe sie so lange schon auf meiner Watchlist und ich habe sie noch nie angefangen.
Mir kommt sie vor allem deswegen bekannt vor, weil wir sie, glaube ich, weiß gar nicht, vom Jahr oder so, als wir diesen Geheimtipps-Podcast hatten, habe ich sie mal empfohlen, weil sie als Fantasy-Serie schon eher so unterm Radar fliegt, dass ich das Gefühl habe, nicht viele haben sie auf dem Schirm. Ich finde sie aber trotzdem sehr schön anzusehen, habe da immer Freude dran gehabt. Und jetzt kommt mit der dritten Staffel das Finale dieser Serie zu Sky. Ich glaube, das wird nicht auf einmal ausgestrahlt, sondern jeweils in Doppelfolgen. Das heißt, die letzte Folge kommt dann am 22. Februar und dann ist die mit ihren 7 Episoden komplett. Wer noch gar nichts von Discovery of Witches gehört hat, sollte ich vielleicht kurz mal erzählen, worum es überhaupt geht. Wir haben da die Oxford-Studentin Diana Bishop, gespielt von Theresa Palmer, die entdeckt, dass sie die Nachfahrin von mächtigen Hexen ist. Und während sie so ihre eigenen Fähigkeiten entdeckt, lernt sie dann auch noch Diverses über ihre Welt, was sie noch nicht so wusste. Unter anderem lernt sie den über 1000 Jahre alten Vampir Matthew de Clermont kennen, gespielt von Matthew Good. Und diese Welt voller Dämonen, Vampire, Hexen und die unter den Menschen leben, unerkannt, tut sich dann so langsam vor ihr auf. Sie verliebt sich natürlich in diesen Vampir. Klassische, ein bisschen Romeo und Julia-Geschichte, weil natürlich die unterschiedlichen Arten sich da am Anfang nicht so richtig vertragen. Es geht dann auch viel so in die Vergangenheit, erst mit Büchern, dann in Staffel 2 auch so richtig mit, wir gehen mal in ein anderes Jahrhundert zurück. Und viele Geheimnisse werden aufgedeckt, die ich jetzt natürlich gar nicht verraten will, weil wenn ihr jetzt durch meine Ansage hier in der Serie da ein bisschen euer Interesse entdeckt habt, dann will ich natürlich nicht sagen, was in der dritten Staffel passieren könnte. Insofern eine kleine Fantasy-Empfehlung hier, lohnt sich weiter zu gucken, auch wenn sie jetzt nicht so effektgeladen ist, vielleicht wie The Witcher oder Game of Thrones, sondern eher so auf Figuren getrieben daherkommt, was dann aber auch für mich eine ihrer Stärken ist. Genau, das kommt, hat jetzt am 1. Februar den Start gefeiert. A Discovery of Witches Staffel 3. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zum 2. Februar. In Riesenschritten geht es voran, Max. Was kommt am 2. Februar?
Heute kommt auf Disney Plus Pam and Tommy. Das ist eine Miniserie in 8 Folgen. In den USA läuft sie bei Hulu und in Deutschland dann parallel immer mittwochs wöchentlich bei Disney Plus im Star-Bereich. Und ich durfte bereits im Vorfeld schon die Serie sehen. Und das ist auf jeden Fall eine Serie, über die bestimmt viel gesprochen werden wird. Einmal so grob, worum es geht. Also sie spielt in den Jahren 1995, 1996 und beleuchtet die turbulente Beziehung zwischen Baywatch-Star und Playboy-Model Pamela Anderson und Motley Crue-Schlagzeuger Tommy Lee sowie den Skandal um ein Sextape der beiden, das geklaut und veröffentlicht wurde. Und die Serie teilt sich dabei in 2 grundlegende Geschichten ein. Einmal die von Pam und Tommy, die hervorragend von Lily James und Sebastian Stan, dem Winter Soldier, verkörpert werden. Und einmal die des Handwerkers Rand, gespielt von Seth Rogen.
Was? Es gibt einen Handwerker noch als Hauptfigur?
Ja, dazu komme ich gleich. Also entsprechend ist es etwas befremdlich in der ersten Folge, weil in der ersten Folge kommen Pam und Tommy eigentlich nur so als Randfiguren, als Nebenfiguren tauchen die auf. Und da geht es hauptsächlich um diesen Rand und die erste Folge so eine Heist-Story, nachdem halt dieser Rand, dieser Handwerker von seinem launhaften Arbeitgeber Tommy Lee ohne Entlohnung gefeuert wird, raubt er dessen Tresor aus und in diesem befindet sich dann ein Sextape des Paares, welches Rand später dann mit Hilfe des Pornoproduzenten Uncle Milty, der wird gespielt von Nick Offerman, in den noch unerforschten Weiten des Internets verkauft und damit jede Menge Kohle macht. Und ab Folge 2 geht's dann richtig zur Sache. Wirklich und sehr explizit, da gibt's dann die Origin-Story des Paares, das sich nach 4 Tagen des Kennenlernens bereits in Mexiko getraut hat. Und das frisch verliebte Paar hat eines definitiv viel Sex. Ab dem Moment, wenn dann Sebastian Stans Tommy sagt, do you want to meet him? Möchtest du ihn kennenlernen? Nimmt die Serie eine sehr schräge Wendung und lenkt den Fokus eindeutig auf Tommy Lees Riesenpenis, der dann in allen Variationen in dieser Folge zu sehen ist und sogar spricht. Ja, Tommy Lee führt ein Gespräch mit seinem Penis und der wird im Original gesprochen von Jason Mantzoukas. Das sollte man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Serie catcht uns halt schon erstmal mit viel wildem Sex, jeder Menge 90er-Nostalgie und Musik, aber nimmt dann später doch eine sehr ernste Wendung und blickt dann immer weiter hinter diese künstliche Fassade dieses Skandalpaares. Und vor allem Pamela Anderson wird im Verlauf der 8 Folgen doch unerwartet emotional komplex dargestellt mit all ihren Sehnsüchten, Ambitionen, Wünschen und ihrem Schmerz. Denn sobald dieses Sexvideo dann durch Bootlegging und dem Aufkommen des Internets immer mehr an die Öffentlichkeit gerät, und zu so einem richtigen Phänomen wird, wird halt die Serie auch sehr ernst und zeigt, was diese traumatische Verletzung ihrer Intimsphäre mit ihrer Psyche und ihrer Karriere macht, aber auch mit Tommy und welche Erniedrigung vor allem Pamela Anderson über sich ergehen lassen musste, als sie versucht, dann gegen diese Veröffentlichung anzugehen. Und dieser ganze von Sexismus geprägte Doppelmoral um den Skandal herum wird dann thematisiert. Also es ist wirklich sehr, sehr stark gespielt, die Serie. Die schlägt immer wieder neue kreative Richtungen ein. Hat man vielleicht schon so ein bisschen gemerkt, so eine Heist-Folge gibt's, dann gibt's so eine Porno-Folge und alles Mögliche. aber das führt auch leider manchmal dazu, dass sie meiner Meinung nach ein bisschen den richtigen Fokus verliert ab und zu. Mhm. Aber doch auf jeden Fall sehr sehenswert. Und die ersten Folgen sind inszeniert von Craig Gillespie, der I, Tonya inszeniert hat, Cruella und auch diese Apple TV-Plus-Serie Physical. Also er hat immer schon so auf sehr starke Frauenfiguren so einen Fokus in seinen Werken.
Ja, es klingt auf jeden Fall großartig. Und seit ich den Trailer gesehen habe, dachte ich auch, da muss ich auf jeden Fall reinschauen. Obwohl es bei Disney Plus läuft, hört sich das aber nicht so an, als wenn es irgendwie familienfreundlich wäre, sondern schon eher für ein älteres Publikum gedacht. Sehe ich das richtig?
Ich glaube, da könnten viele rote Gesichter bei rumkommen, wenn man das mit der Familie schaut.
Und was mich auch sehr beeindruckt hat, zumindest was ich bisher gesehen habe auf den Bildern, ist so diese Verwandlung von Lily James. Die hatte ich bisher so als, ja, das brave Mädchen meistens abgespeichert. So Downton Abbey habe ich sie, glaube ich, zuerst gesehen. Und dann hat sie immer so nette Frauenrollen gespielt. Und das ist jetzt so eine komplette Verwandlung, auch so äußerlich, wie sie hergemacht wurde. Das ist schon, ja, das interessiert mich. Dann würde ich sagen, springen wir von Disney Plus weg zu Sci-Fi, einem Sender, der mit bei Sky im Abo mit drin ist, zu einem sehr schönen, surrealen Titel, der auch am 2. Februar startet, nämlich Surreal Estate. Ich muss zugeben, ich hab so ein bisschen Auge auf diese Serie geworfen, weil dieser Titel einfach so herrlich ist. Es ist eine kanadische Serie, die eine sehr abgedrehte Prämisse hat. Wir lernen nämlich Nick Roman kennen, gespielt von Tim Roson, der ein Makler ist und sich da um sehr spezielle Hausverkäufe kümmert, die als schwierig gelten, weil nämlich diese Behausungen von Geistern oder Ähnlichem heimgesucht sind und besessen sind. Und ja, er versucht sie zu erlösen, zu reinigen quasi. So, das ist, glaube ich, so die Ausgangsidee dieser Serie. Und da spielt natürlich auch der Titel mit, wobei der deutsche Titel, der offizielle lange deutsche Titel lautet Surreal Estate, Spukhäuser in Bestlage. Ich glaube, haben sich die Deutschen mal wieder übertroffen, weil Real Estate natürlich der englische Begriff für Immobilien ist. Es ist Surreal Estate, genau. Und da werden die Folgen wöchentlich gezeigt bei Sci-Fi, bei Sky dann. Und es sind insgesamt 10 Folgen und nach einer Staffel ist auch schon Schluss, weil die jetzt beendet wurde, mehr oder weniger unfreiwillig, wie ich das so nachgelesen habe. Aber ja, finde ich einfach ein witziges Konzept, Geisterjäger und Immobilienmakler zusammen irgendwie gleichzeitig abgedreht und irgendwie auch glaubhaft, dass es so eine Leute geben könnte, die sagen, ja, ich kümmere mich darum, dein Haus wieder verkaufbar zu machen. Und der Trailer hat so eine lustige Mischung aus so einem trockenen Humor, ein bisschen Horror, ein bisschen Fantasy und Spannung, dass ich denke, das könnte lustig werden, um ein bisschen sich zu gruseln und das so wegzusnacken.
Das wäre jetzt nämlich so meine erste Frage gewesen. Das kann ja so in zwei komplette Richtungen gehen. Entweder ist das total Comedy, trashig oder doch eher ernst erzählt. Aber wenn du sagst, das ist so eine Mischung.
Ja, ich glaube, es ist einfach so, man soll ein bisschen da mitfiebern können, aber jetzt nicht zu sehr überrascht oder irgendwie verstört werden. Insofern, ja, so eine zum Nebenbei, so eine Serie. Surreal Estate. Surrealer geht es dann auch am 3. Februar weiter. Max, nämlich mit welcher Serie, die da kommt?
Auf Netflix startet Murderville. Und seit Esther den Trailer in unseren Redaktionschat gepostet hat, fiebern wir, glaube ich, alle beim Moviepilot dieser Serie entgegen. Sind alle gepackt. Es handelt sich um das US-Remake oder die US-Adaption der britischen Comedy-Serie Murder in Successville. Und es ist eine improvisierte Krimiserie mit Will Arnett, bekannt unter anderem aus Arrested Development oder als Stimme von BoJack Horseman, in der Hauptrolle als Detective Terry Seattle. Und der muss in jeder Folge einen neuen Mord aufklären und bekommt dabei Hilfe pro Folge von jeweils einem neuen Gaststar. Und das Besondere an diesem Serienformat ist, alles ist improvisiert und die Stars, die dann dort auftauchen, wissen vorher nicht, was auf sie zukommt. Sie kriegen kein Skript vorher und das führt schon zumindest, was wir im Trailer sehen, zu einigen wahnsinnigen Situationen und Lachern, vor allem auch bei den Stars, die dann aus ihrer Rolle ausbrechen und einfach total, also sie spielen, glaube ich, sich selbst. Und am Ende müssen sie auch raten, wer denn nun der Täter oder die Täterin ist. Und in der ersten Staffel, das sind insgesamt 6 Folgen, sind die Gaststars Annie Murphy aus Schitt's Creek, kennt man sie, Conan O'Brien, Ken Long aus Community oder der Hangover-Trilogie, Kumail Nanjiani, der seit Eternals jetzt auch Marvel-Superheld ist. Und
jetzt dürfen wir sagen Marvel-Star.
Marvel-Star und Football-Star Martian Lynch spielt damit und ganz groß auch Sharon Stone.
Super Besetzung und ich freue mich schon so sehr darauf, wie die ins kalte Wasser geworfen werden und wie sie darauf reagieren. Das ist einfach so das Beste. Ich meine, man hat diese Profis und die müssen jetzt mit so einer völlig unerwarteten Situation klarkommen und man merkt auch schon, wie Will Arnett einfach Spaß daran hat, einfach diesen Spieß irgendwo so umzudrehen, wo keiner erwartet hat, dass es hingeht. Also so Impro-Theater bei Netflix im Prinzip. Ich freue mich riesig drauf. Anfang Februar jetzt gleich am 3.2. Also wenn dieser Podcast kommt, dann könnt ihr da schon, fast am Donnerstag nach dem
Morgen.
Podcast starten.
Genau. Genau. Ja, sofort losbingen. 6 Folgen und die gehen, glaube ich, so um die 30 Minuten. Zumindest im Original gingen die so 30 Minuten.
Ach, das wird dann wieder viel zu schnell vorbei sein. Naja, auch gut. Aber man hat ja genug andere Sachen, die viel zu lange laufen. Insofern darf Murderville auch ein bisschen kürzer sein. Und damit gehen wir weiter zum Freitag, zum 4. Februar. Und da haben wir uns unsere größte Action-Liebhaberin der Redaktion dazugeholt, die euch in einer kleinen Sprachnachricht mal Reacher vorstellt, was zu Amazon kommt. Ton ab!
Hallo ihr beiden, ich habe die Jack Reacher-Serie Reacher, so der einfallsreiche Titel, von Amazon Prime gesehen. Die erste Staffel besteht aus 8 Episoden, die sind so pro Folge ungefähr eine knappe Stunde lang und die basieren natürlich auf den Reacher-Romanen von Lee Child, speziell dem allerersten Roman, der heißt Killing Floor oder zu Deutsch Größenwahn, und die Serie hält sich sogar ziemlich eng an diesem Roman und deswegen unterscheidet sie sich auch sehr stark von den euch vielleicht bekannten Filmen mit Tom Cruise. Es gibt ja 2 Jack Reacher Filme mit Tom Cruise. Der erste ist sogar ziemlich gut. Und die Reacher-Serie ist was ganz anderes. Das sieht man schon daran, dass der Held tatsächlich aussieht, wie in den Büchern beschrieben, nämlich nicht relativ mittelgroß wie Tom Cruise, sondern ziemlich groß und blond und extrem muskulös und gespielt von Alan Richardson, der zuvor in Titans mitgespielt hat und auch der Aquaman in Smallville. Wow. Und dieser Alan Richardson spielt Jack Reacher, einen ehemaligen Militärpolizisten, der durchs Land zieht, also durch Amerika, zu Fuß irgendwie auch ziellos und bewaffnet einzig mit einem T-Shirt, einer Jeans und einer Zahnbürste. Das macht Jack Reacher als Figur nämlich aus. Das ist ein Einzelgänger, der in jedem Buch in ein anderes Abenteuer verstrickt wird. Und in dieser ersten Staffel, basierend auf Killing Floor, passiert das in Georgia. Er will eigentlich nur einen Kuchen mampfen, wird des Mordes verhaftet und deckt dann viel größere Verbrechen im Verlauf dieser ersten Staffel auf. Und ich muss sagen, ich fand die Serie okay. Ich kann da keine begeisterte Empfehlung geben. Das ist eine Serie, die Reacher-Fans wahrscheinlich gefallen wird, weil sie, wie gesagt, viel näher ist an den Büchern. Wer aber jetzt ein großes Action-Spektakel erwartet, basierend eben auch auf den Versprechungen der Tom Cruise-Filme, der wird definitiv enttäuscht werden. Es gibt durchaus okaye Action-Szenen in der Serie, vor allem weil der Reacher auch alles einsetzt, was ihm gerade gelegen kommt, um seine Gegner zu töten. Er ist nämlich sehr brachial, aber vor allem ist es ein Krimi, es geht um die Auflösung eines Geheimnisses, es wird viel geredet. Das Ensemble ist gut besetzt, da sind viele bekannte Charaktergesichter dabei, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, schaut, wenn ihr Interesse habt, die erste Folge, weil man kann schon sagen, diese Serie verändert sich nicht wesentlich nach dieser ersten Folge. Und wenn euch dieser Reacher nicht interessiert nach dieser ersten Folge, dann wird er auch das nach der 8. Folge nicht tun.
Ja, danke Jenny für diese Einschätzung. Ich glaube, ich werde jetzt mit dieser Serie immer irgendwie eine Zahnbürste verbinden, mit der da der Actionheld rumläuft. Ich glaube, ich kenne Alan Richardson als Hauptfigur vor allem als bösen Tribut aus Tribute von Panem 2. Da hat er Gloss gespielt. Ich habe nämlich mal nachgeguckt und dachte, ich kenne das Gesicht irgendwoher. Muss mal rausfinden, woher. Und ja, gefühlt alle Leute, die jetzt gerade so ein bisschen groß werden, waren irgendwie schon mal bei Tribute von Panem dabei.
Aber er spielt auch bei Titans mit, der DC-Superhelden-Serie.
Das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Deswegen könnt ihr den anscheinend auch daher kennen. Danke dafür, Max. Und leider natürlich kein Werner Herzog weit und breit in der Serie. Aber man kann da nicht alles haben. Man muss auch mal ein bisschen Abstriche machen. Und da kommen alle 8 Folgen am 4.2. zu Amazon Prime. Könnt ihr also durchbingen, wenn ihr wollt. Und damit kommen wir zum 6. Februar. Max, was startet denn da bei Netflix?
Ja, muss, glaube ich, nicht zu viel zu gesagt werden. Brooklyn Nine-Nine, die 7. Staffel, kommt endlich zu Netflix. Die beste Nice-Core-Workplace-Comedy oder eine der besten der letzten 10 Jahre. Bei der Mumin-Pilot-Community habe ich geguckt, eine 8,2. Wow, das ist wirklich eine der besten Comedy-Serien des letzten Jahrzehnts. Wenn ihr mehr zu Brooklyn Nine-Nine hören möchtet von uns, kann ich euch gerne unsere Podcast-Folge 71 ans Herz legen. Müsst ihr ein ganz kleines bisschen im Feed zurückscrollen und da haben Jenny und Andrea über Brooklyn Nine-Nine gesprochen. Und jetzt kommt Staffel 7, 2 Jahre verzögert nach der US-Ausstrahlung. Die 7. Staffel hat leider nur 13 Folgen, also ein bisschen kürzer als die anderen. kann sehr schnell dann auch gleich am Sonntag wahrscheinlich durchgepinscht werden. und danach kommt aber dann noch eine 10-teilige 8. Finalstaffel, die hoffentlich dann jetzt nicht wieder ein Jahr auf sich warten lässt bei Netflix. Hoffentlich kommt die ein bisschen schneller.
Wir drücken alle uns zur Verfügung stehenden Daumen, also 2 bzw. 4, wenn wir sie zusammenzählen. Und springen dann auch direkt weiter zum 10. Februar. Da kommt eine Serie zu Sky, auf die ich mich schon sehr freue, und die trägt den Titel Landscapers. Das ist eine Miniserie, die von HBO produziert wurde. Ich glaube, ich letzten Herbst schon in den USA und so lief, aber jetzt nach Deutschland kommt. Und es geht um ein recht unauffälliges, einfaches britisches Paar. Ich glaube, die sind so Mitte 50. Susan und Christopher Edwards. Die rücken ins Zentrum dieser Erzählung und vor allem ins Zentrum einer sehr außergewöhnlichen Ermittlung. Denn im Garten hinter ihrem Haus werden 2 Leichen gefunden. Ungünstig. Daher wahrscheinlich auch der Titel der Serie, Landscapers, also Landschaftsgärtner, die haben da was verbuddelt oder man weiß nicht, ob sie es waren. Auf jeden Fall sind diese Leichen 16 Jahre alt, ein Paar, was erschossen wurde. Das wirft natürlich Fragen auf, was da passiert ist. Diesen Fragen geht die Serie dann nach und nach auf den Grund. Wir springen sonst ein bisschen zwischen Vergangenheit, Polizeivernehmung, Ermittlungen. Und es handelt sich bei diesem Paar nicht um irgendjemanden, sondern um Susans Eltern, was natürlich den Verdacht erhärtet, dass die da ihre Finger im Spiel haben. Und es ist verrückterweise sogar eine wahre Geschichte, die da aufgearbeitet wird. Die Miniserie hat 4 Folgen. Da werden 2 am 10. Februar und 2 am 17. bei Sky ausgestrahlt. Ich glaube, alle so 45 bis 55 Minuten lang wird man also schnell weggucken können. Und ich freue mich auch vor allem wegen dem Hauptdarsteller-Duo auf die Serie. Das verspricht für mich so eine kleine, Schauspielglanzleistungsserie vielleicht zu werden. Mal gucken, da ist einerseits Olivia Colman dabei, die spielt die Frau dieses Ehepaars, was da in den Fokus der Untersuchung gerät. Kennen wir natürlich als Oscar-Preisträgerin aus The Favourite oder als Königin aus The Crown oder auch in Fleabag als ganz furchtbar schreckliche und doch so wunderbare, Patentante, glaube ich, Und an ihrer Seite sehen wir David Thewlis, den ihr natürlich hoffentlich als Lupin aus den Harry Potter Filmen kennt oder als oder in Wonder Woman oder in 7 Jahre in Tibet. Also Hauptsache ihr kennt ihn, aber er ist ein großartiger Schauspieler. Und ja, ich erhoffe mir sehr viel von Landscapers. Interessiert dich das auch, Max?
Ich habe sie schon geguckt. auf jeden Fall, was die Serie sehr auszeichnet, ist einmal Schauspiel von den beiden HauptdarstellerInnen und vor allem die Inszenierung. Es geht nämlich vor allem um Susan, die leben mittlerweile in Frankreich und dann werden diese 16 Jahre alten Leichen gefunden. Und in dieser Zwischenzeit hat sie sich wirklich so eine eigene Welt ersponnen. Also sie lebt wirklich in einem Film und die Serie wird dann präsentiert in verschiedensten Filmgenres, vor allem halt so im Western und wie sie sich halt immer so ihre Erinnerungen haben dann immer so wirklich Filmszenen sind das. Das ist sehr, sehr interessant gemacht, sehr surreal teilweise. Macht auf jeden Fall viel Spaß, die Serie.
Das erklärt auch diese unterschiedlichen Stile, die im Trailer zu sehen waren. Da habe ich mir gedacht, was machen die? Da ist es einfach so zur Kennzeichnung der Zeitsprünge. Aber okay, jetzt wird's noch spannender. Danke, Max.
Ja, manchmal reiten sie auf Pferden irgendwie durch die Gegend. Dann ist plötzlich ein Schwarz-Weiß-Film, eine Romanze zwischen den beiden. So, wenn sie sich erinnert an ihre Vergangenheit, das ist sehr, sehr interessant gemacht.
Klingt großartig. Okay, am 10. Februar habe ich also was vor mit Landscapers bei Sky. Einen Tag später, am 11. Februar, kommt eine Serie zu Amazon Prime, die du, glaube ich, mit ganz viel Liebe empfehlen willst, Max?
Mit Liebe. With Love heißt die Serie, genau. bei Amazon Prime Video 5 Folgen. Also da gibt es schon mal keine Ausreden, dass die Serie zu lang wäre. Und natürlich pünktlich zum Valentinstag in den USA startete sie schon vor Weihnachten. Was aber kein Problem ist, weil in der Serie auch der Valentinstag eine große Rolle spielt. Und es ist eine Rom-Com-Serie fürs Herz, also passend zum Valentinstag. Ich fand sie sehr erfrischend, denn Rom-Coms mit Feiertagsbezug gibt's wie Sand am Meer. Aber die hier sitzt halt auch voll auf Diversität und folgt den Liebesgeschichten einer ganzen Familie, und zwar der Familie Diaz, im Verlauf mehrerer Feiertage von Weihnachten über Silvester, über Valentinstag, dem Unabhängigkeitstag und schließlich dann am Ende auch dem Dia de los Muertos. Und weil doch recht viel passiert, würde ich einmal so kurz die wichtigsten Hauptfiguren einfach zusammenfassen, weil alles so ineinander greift in der Serie. Da haben wir halt ganz vorne mit dabei Lily Diaz, Die jüngste Tochter, die wird gespielt von Emerald Tobia und die trennt sich kurz vor Weihnachten von ihrem Freund, da sie keine Magie in ihrer Liebe, in ihrer Beziehung verspürt. Sie spürt die Liebe nicht. Und nun begibt sie sich dann auf die Suche nach einem Partner, der ihr Herz höher schlagen lassen kann. Und bis es soweit ist, geht sie dann noch eine Sexfreundschaft mit ihrem Mitbewohner ein, der aber mehr für sie empfindet. Und dann trifft sie noch auf den charmanten Santiago, der allerdings nicht an die Liebe auf den ersten Blick glaubt. Und dann haben wir eine weitere Hauptfigur, ist Jorge, ihr Bruder. Der wird gespielt von Mark Indelicato. Den kennen Ugly Betty-Fans. Da hat er mitgespielt. Und das ist Lillys homosexueller Bruder, der in einer Beziehung mit Henry ist. Und der wird gespielt von Vincent Rodriguez, dem Dritten. Der war der Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller in Crazy Ex-Girlfriend. Und das ist sein bisexueller Partner, der nicht immer zu ihm in der Öffentlichkeit steht. Und das macht ihm zu schaffen. Und die beiden müssen verschiedene Herausforderungen in ihrer Partnerschaft meistern. Und dann haben wir noch die Eltern Beatrice und Jorge Senior, deren langjährige Ehe und Liebe ihren Kindern so als Vorbild immer dient. Aber eigentlich kriselt es doch hinter diesem ganzen, vor dieser schönen Ehe von den beiden. Und Beatrice fühlt sich schon lange nicht mehr begehrt und beginnt einen Flirt mit ihrem Laufpartner. Der wird gespielt von Brandon Routh, der Superman.
Superman, der gescheiterte der Superman.
Der gescheiterte Superman. Und dann haben wir noch Sol Perez. Das ist Lillys und Jorges Cousine. Denn Saul ist trans, non-binär und arbeitet als Onkolog im Krankenhaus. Und dort macht der charmante Chirurg Miles Saul schöne Augen. Und das Ganze beginnt halt wie so eine klassische Rom-Com an Weihnachten, so eine Christmas-Rom-Com, geht dann aber doch noch viel tiefer auf die Figuren und ihre Beziehung ein und zeigt so verschiedene Formen und Stadien von Liebe und Beziehungen. Ist nicht ganz ohne Klischees, aber doch ziemlich wholesome. Also da hat man auf jeden Fall was fürs Herz.
Das klingt auf jeden Fall nach dem richtigen Romantikschub, so kurz vorm Valentinstag am 11.2. Ich habe jetzt gerade versucht, in meinem Kopf so ein Board zu erstellen mit so quergespannten Fäden zwischen den Figuren, wer jetzt mit wem verbandelt ist, aber ich habe dann irgendwann in der Mitte aufgegeben, dachte, okay, muss ich einfach reingucken.
Es sind auch noch mehr Figuren.
Du meine Güte, okay, alles klar.
Ganz viel Liebe. Viele Figuren und viel Liebe.
Ja. Also das bietet sich auf jeden Fall an als Valentinstag-Schauaktion, wenn man das sowas mag. Ich finde es aber auch interessant, was noch so für Serien jetzt kurz vor dem 4.2. programmiert wurden. Also was anscheinend die Streaming-Dienste so denken, was sich da anbietet, was Leute zu diesem Datum schauen wollen. Zum Beispiel die nächste Serie, die wir hier noch auf dem Zettel haben. Da kommt nämlich am 11. Februar Inventing Anna zu Netflix. Und das ist eine sehr große, heiß erwartete neue Serie von der Grey's Anatomy-Schöpferin Shonda Rhimes, die natürlich auch so Sachen wie Scandal oder How to Get Away with Murder gemacht hat. Und die wurde ja 2017 für einen großen, ja mehrjährigen Deal, um neue Serien für Netflix zu erschaffen, an Bord geholt von dem Streamingdienst. Das heißt, sie arbeitet jetzt aktuell, glaube ich, an ungefähr 12 verschiedenen Projekten, von denen man noch gar nicht so richtig weiß, was das ist. Aber sie sollte auf jeden Fall als große Erfolgsgarantin auftreten. Und der erste Erfolg war ja schon mal Bridgerton, wo jetzt auch bald die zweite Staffel kommt. Und die neue Serie, die sie jetzt mit ins Leben gerufen hat, ist Inventing Anna. Und da geht es um eine von Julia Garner gespielte junge Frau namens Anna Delvey. Also Julia Garner kennt ihr wahrscheinlich aus Ozark oder dem sehr guten Film The Assistant. Und diese Anna Delvey, die Hauptfigur ist, die gibt sich als wohlhabende deutsche Erbin aus, die sich da ja im Herzen der New Yorker Society bekannt macht und ja viele Freunde macht, aber gleichzeitig deren Vermögen stiehlt. Denn in Wahrheit ist sie eine Betrügerin, die nur vorgibt, ganz reich und berühmt und toll zu sein. In Wahrheit aber einfach auf diesem Ruf surft, den sie sich selbst erschaffen hat, also sich diesen Platz in der Oberklasse quasi erschleichen will. Und da betrügt sie dann Banken, Hotels, reiche Bekanntschaften, bis sich eine Journalistin an ihre Fersen heftet, um das alles aufzudecken. Ist auch eine wahre Geschichte. Insofern ja dieses Fake it till you make it Prinzip, das gab's in der echten Welt auch schon häufig. Und das wird jetzt als Serie verfilmt. Es geht viel um Image, um Status, um Identitätsbetrug. Und ich finde, das klingt alles so vielversprechend, dass ich das unbedingt gucken muss. Ich hoffe, du auch, Max?
Ja, vielleicht bin ich auch schon dabei, es zu gucken, darf aber nicht darüber sprechen.
Okay, immer diese Geheimniskrämerei.
Und auch sehr vorzuheben ist, die zweite Hauptrolle ist, weil das Ganze wird so ein bisschen erzählt aus der Perspektive von dieser Journalistin, Die wird gespielt von Anna Klumsky, die kennen Comedy-Fans aus Veep.
Naja, okay. Das sind ja die besten Voraussetzungen. Kannst du, auch wenn du noch nichts sagen darfst, sagen, ob es eher lustig oder eher dramatisch oder beides ist in der Serie? Das kann ich mir nicht so richtig einschätzen, was für Genre das am meisten bedient.
Es ist alles. Wenn man Shonda Rhimes-Serien auch kennt, dann weiß man,
ja, das, okay,
ist,
das ist stimmt.
Einmal all the fields ist dabei.
Ganze Gefühlspalette, ja, ja, okay. Dann springen wir aber weiter zu einer anderen Serie, die wahrscheinlich auch ein bisschen Genre-Mischung unerwartet betreibt, obwohl sie den Namen Bel Air trägt und am 13. Februar hoffentlich startet, oder Max?
Genau, das ist erstmal ein Start unter Vorbehalt. In den USA startet zumindest am 13. Februar Bel Air bei Peacock, dem Streamingdienst, den es seit dem 25. Januar nun auch in Deutschland gibt, im Angebot von Sky. Offiziell wurde noch kein Start für Deutschland verkündet, von daher, wir wissen noch nicht, ob das jetzt parallel zum US-Start läuft oder später, aber auf jeden Fall ist es eine Serie, die schon im Vorfeld viel Interesse geweckt hat, deswegen wollen wir sie einfach mal vorstellen, für den Fall, dass sie kommt, damit wir nicht sagen können, wir haben sie vergessen. Das ist nämlich das dramatische Reboot der Sitcom Der Prinz von Bel-Air. Und das basiert auf einem Fan-Kurzfilm von Morgan Cooper, der 2019 viral ging und schließlich dann auch Will Smith zu seinen Fans zählte, der hier mit seiner Produktionsfirma das Reboot mit umsetzt. Und die Story ist eigentlich fast die gleiche wie in dem Sitcom, nur als düstere Dramaserie. Und wir folgen der Geschichte des jugendlichen Will, der von den rauen Straßen West Philadelphias zu seinem Onkel Phil und seiner Tante Vivian nach Bel Air zieht, um dort in der elitären Welt der Reichen seinen Platz finden muss.
Okay. Und ja, die Trailer, die sahen auch alle so aus. Ich muss zugeben, ich habe weder die Originalserie geguckt, noch interessiere ich mich besonders dann natürlich für das Remake. Aber was ich so mitbekommen habe drumherum ist, dass es viel Aufruhr gab, dass der Tonfall ganz anders ist und dass das alles ganz neu wird. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie sie dann aufgenommen wird.
Ja, und es sind auch schon 2 Staffeln bestellt. Also hoffen wir mal nicht, dass es jetzt mega floppt und sie dann die 2. Staffel noch drehen müssen.
Gut, und da hat man dann zumindest auch die Gelegenheit, sich mal den neuen Streamingdienst Peacock anzusehen, der jetzt nach Deutschland kommt, weil warum auch nicht? Wir brauchen ja noch mehr Streamingdienste in unserem Leben, ne?
Ja, mehr Serien, immer mehr damit.
Deshalb kehren wir jetzt am 14. Februar dann lieber zu einem schon bekannten Streamingdienst zurück, nämlich nochmal Netflix.
Und jetzt sind wir aber am Valentinstag.
Jetzt sind wir am Valentinstag und obwohl diese Serie auf den ersten Blick irgendwie romantisch sein könnte, ist sie doch ziemlich auch dramatisch, zumindest was ich bisher so gesehen und gelesen habe. Und zwar kommt da Fishbowl Wives zu Netflix. Das ist eine japanische Serie, die so die Geschichten von mehreren Frauen, ich glaube insgesamt 6, erzählt und deren Affären. Und dabei fragt ja, was sind eigentlich die Hintergründe? Liebe, Ehebruch, Schicksal, was bewegt die dazu, aus ihren bisherigen Beziehungen auszubrechen? Also eine Erzählung davon zum Beispiel ist Sakura Hiraga, die hat ihre Träume aufgegeben und führt jetzt so mit ihrem Ehemann einen Haarsalon. Die leihen 2 Leben in relativem Luxus in einem Penthouse und man könnte eigentlich denken, ja, haben alles erreicht, ein glamouröses Leben. Aber hinter der Fassade ist dann gar nicht so, wie es scheint. Also ihr Ehemann misshandelt sie verbal und körperlich und sie kommt aus dieser Situation irgendwie nicht raus, fühlt sich halt wie so ein Goldfisch im Glas, daher wahrscheinlich auch der Titel. Und dann trifft sie aber einen anderen Mann und von da entwickelt sich das weiter. Basiert auf einem Manga, interessanterweise, von, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, Ryo Kurosawa, wahrscheinlich, wenn ihr es gelesen habt, kennt ihr es wahrscheinlich. Und es ist noch unklar, wie viele Folgen das tatsächlich sein werden. Ich vermute aber mal, dass wahrscheinlich eine Folge je eine Geschichte von diesen Frauen erzählt. Also klang auf jeden Fall ganz interessant. Wenn ihr mal einen Ausflug nach Japan unternehmen wollt, dann ist wahrscheinlich Fishbowl Wives das Richtige für euch am Valentinstag.
Das klang ganz am Anfang bei deiner Beschreibung so, ach, ist das wie Why Women Kill, nur hier Why Women Cheat, oder?
Ja, das können wir auch noch nicht einschätzen. Also da haben wir auch noch nicht reingucken können und insofern lassen wir uns überraschen, was das wird. Und damit sind wir auch schon bei unserer Mini-Kategorie Magenta Must Watch angekommen, wo wir euch heute die italienische Mafia-Action-Serie vorstellen wollen, von der am 17.02. schon die 3. Staffel erscheint, nämlich Il Cacciatore. Hört da am besten mal rein.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber, in der wir euch Serien-Highlights vorstellen, die wir in der Megathek von Magenta TV entdeckt haben. Ich bin der Max und habe heute an meiner Seite meinen Kollegen aus der Moviepilot-Redaktion und jetzt auch Mafia-Experten, Jan Felix. Hallo Jan Felix.
Hallo Max. Ja, freut mich dabei zu sein.
Du hast uns heute eine italienische Serie mitgebracht, zu der im Februar bereits die dritte Staffel in der Megathek von Magenta TV startet und die einige bestimmt noch nicht so auf dem Schirm hatten. Das wollen wir jetzt ändern. Und zwar handelt es sich um den Seriengeheimtipp Il Cacciatore. Und vielleicht magst du uns erst einmal kurz erklären, womit wir es hier überhaupt zu tun haben.
Bei Il Cacciatore, The Hunter, geht es um die Jagd der Anti-Mafia-Kommission auf die Cosa Nostra in den 90er Jahren. Das ist die Verfilmung einer Autobiografie, nämlich Cacciatore di Mafiosi von dem italienischen Richter Alfonso Sabella. Also er hat das im Grunde genommen alles selbst erlebt. Genau.
Vielleicht möchtest du einmal kurz die Handlung nochmal abreißen, damit wir so einen kleinen Einblick bekommen, was wir da erwarten können.
Im Prinzip geht es in der Handlung so ein bisschen darum, dass sich der italienische Staat in den 1990ern mit der Mafia im Krieg befindet. Also es sind im Grunde genommen Umstände, die man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen kann, wo die Cosa Nostra tatsächlich angefangen hat, Anwälte, Ermittler, Polizisten auf offener Straße umzubringen, durch Bomben, durch Schießereien, durch alles Mögliche. Und in dieser Atmosphäre tut sich einer der Anwälte insbesondere hervor, das ist Saverio Barone, gespielt von Francesco Montanari, der durch seine Unbestechlichkeit und seinen Ehrgeiz besonders auffällt und dadurch in dieser Anti-Mafia-Kommission oder in den Anti-Mafia-Pool, wie er damals genannt wurde, aufgenommen wird und dann anfängt zu ermitteln, und zwar insbesondere gegen Leo Luca Bargarella, gespielt von David Coco, der Boss der sogenannten Corleonesi, des herrschenden Mafia-Clans auf Sizilien und im Prinzip auch zu dem Zeitpunkt de facto Boss der gesamten Cosa Nostra in Italien, der für eben genau diese Anschläge und die Gesamtsituation von Kriminalität in Italien und insbesondere auf Sizilien und in Palermo verantwortlich ist. Und Barone steigert sich quasi komplett in diese Ermittlungen rein, ist irgendwann sehr besessen davon, der Mafia das Handwerk zu legen. Und darunter leidet insbesondere auch die Beziehung zu seiner Frau Giada, die sich mit dem gemeinsamen Kind irgendwie alleine durchschlagen muss und ihren Mann im Grunde genommen an die Arbeit verliert. Das Interessante ist dabei aber auch, dass die Serie quasi nicht nur einseitig den Blickwinkel der Ermittler beleuchtet, sondern auch den Fokus auf Bargarella selbst richtet, der im Grunde genommen unvorstellbar grausame Taten begeht, aber auf der anderen Seite versucht, seiner geliebten Ehefrau auch ein mehr oder weniger normales Leben zu ermöglichen. Daneben gibt es noch die Figur Tony, der Bargarella als Chauffeur dient und im Grunde genommen ein Typ ist, der keiner Fliege irgendwas zuleide tun kann. Ja, also der gerät im Grunde genommen mehr oder weniger zufällig in diese Zusammenhänge rein, hat ein bisschen was angestellt, rutscht da so ein bisschen rein und muss dann aber diese schrecklichen Bluttaten alle mit ansehen und aus Angst um das Leben seiner Familie kann er aber nicht aussteigen. Das sind im Grunde genommen so die drei großen Fokuspunkte.
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant, vor allem für Fans von Mafia-Serien. Vielleicht magst du einmal so zusammenfassen, was die Serie denn so besonders macht.
Also im Prinzip sind es erstens also zwei Sachen. Es sind einfach grandiose Schauspieler dabei. Also gerade Montanari als Barone und Coco als Bargarella spielen ihre sehr unterschiedlichen Figuren mit einer riesengroßen Hingabe und so sehr feinem Fingerspitzengefühl für die verschiedenen Nuancen, ja, also zwischen Brutalität und Nachdenklichkeit und Hingabe an ihre Liebenden. Und das Ganze, und ich finde das nicht selbstverständlich, kommt auch in der deutschen Fassung sehr gut rüber. Also da wurden wirklich erstklassige Synchronsprecher auch für ausgesucht, die eben genau diese Feinheiten und diese Spannung auch rüberbringen können, also damit eine Stimmung schaffen können, die wirklich auch trägt. Und das Zweite, also die Bildsprache, hat mich selbst überrascht, ist irgendwie sehr spannend, sehr abwechslungsreich, weil die Serie im Grunde genommen immer so ein bisschen changiert zwischen so einer knalligen Musikvideo-Ästhetik, die dann wirklich mit Rocksongs daherkommt und so wirklich Neon-Ästhetik im Grunde genommen, die man eigentlich eher aus Kinofilmen so erwarten würde. Und dann sich aber wieder an vielen Stellen auch sehr zurücknimmt und in den Dienst der Handlung stellt, wo es opportun ist, wo es Sinn macht. Und es ist genau halt dieses Wissen, wann welcher Look sich gerade anschickt, die Serie auch toll macht. Dann, was ich auch im Eingangs ja schon kurz erwähnt hatte, ist eine der Besonderheiten halt auch, dass das Ganze auf wahren Begebenheiten beruht, ne? Also die Serie schafft es da sehr gut, einem Umstände vor Augen zu führen, die man sich im Grunde genommen heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Also die italienische Regierung oder Italien selbst hatte nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen Kriminalitätsproblem, sondern die Cosa Nostra stand im Kriegszustand mit der italienischen Regierung. Ja. Also es wurden wirklich auf offener Straße Ermittler und Polizisten und Anwälte umgebracht. Ganz besonders berühmt geworden ist eigentlich das Beispiel eines Richters, Falcone, der, bevor die Handlung einsetzt, umgebracht wird durch eine Autobombe, die unter einer Autobahn gezündet wurde und ihn und mehrere Beteiligte in den Tod gerissen hat. Und das veranschaulicht so ein bisschen, dass sich eben diese Mitglieder der Anti-Mafia-Kommission, einschließlich Barone, in ständiger Lebensgefahr befinden. Ne? Und im Grunde genommen hat ihnen eigentlich nur ihr wirklich grenzenloser Idealismus überhaupt die Arbeit ermöglicht und es letzten Endes zustande gebracht, dass der Cosa Nostra in Sizilien und damit auch in ganz Italien zumindest zu einem gewissen Grad das Handwerk gelegt werden konnte.
Das klingt auf jeden Fall einer sehr, sehr interessanten Thematik, mit der ich bisher tatsächlich persönlich noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatte. Auch generell so Mafia-Serien, da ist jetzt für mich nur so das größte Beispiel Sopranos, was ich gesehen habe. Von daher die Frage, mit welchen Filmen oder Serien würdest du Il Cacciatore sonst vergleichen?
Ja, also das ist tatsächlich ganz spannend. Also gerade wenn man sich eben so dieses Changieren der verschiedenen Bildsprachen so oder in der Bildsprache so anschaut, dann finde ich, haben da die Regisseure wie David Marengo einige Lektionen von Genregrößen wie Martin Scorsese zum Beispiel gelernt. Und da muss ich, finde ich, auch Il Cacciatore nicht vor bekannteren Krimiserien, die eine ähnliche Thematik aufweisen, wie jetzt zum Beispiel Narcos oder El Chapo, verstecken.
Vielleicht möchtest du noch einmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, warum sich Fans von Mafia-Serien Il Cacciatore jetzt sofort auf die Merkliste setzen sollten.
Weil es einfach eine sehr spannende und brillant gespielte Serie ist über ein ziemlich blutiges Kapitel der italienischen Geschichte, über das sehr viele Leute, glaube ich, einfach nicht so Bescheid wissen. Also ich selbst wusste da vorher kaum was drüber. Den Namen Falcone, dieses Richters, hatte ich irgendwie schon mal gehört. Aber das ist wirklich gerade für Mafia-Fans einfach ein Teil der ganzen Geschichte, mit dem sie sich irgendwie auseinandersetzen können und den die Serie auch wirklich toll veranschaulicht. Anhand der Schauspieler, anhand der Bildsprache, anhand der ganzen Story.
Super, dann vielen lieben Dank für den kleinen Einblick, Jan und Felix. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein wenig Lust auf die Serie Il Cacciatore bekommen. Die beiden ersten Staffeln könnt ihr bereits jetzt exklusiv und komplett schauen. Und ab dem 17. Februar gibt's dann auch die dritte Staffel in der Megathek bei Magenta TV zu streamen, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Und dort könnt ihr natürlich auch noch viele weitere Originals, Exclusives und viele tolle Serienfilme und Dokus in der Megathek auf Abruf entdecken und verschiedene Channels durchstöbern wie Sony One, ARD Plus, ZDF Select und Paramount. Und neben der Megathek könnt ihr mit Magenta TV natürlich auch noch Fernsehen und habt einen praktischen Hub mit Streaming-Diensten wie Disney Plus, RTL Plus, Netflix, Amazon Prime Video und allen relevanten Mediatheken, alles gebündelt auf einer Plattform. Wie ihr zur Magenta TV Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Folge. Und damit sage ich nochmal Danke an Magenta TV für diese Werbekooperation. Und das war's auch schon mit unserer Rubrik Magenta TV Must-Watch für heute. Bis zum nächsten Mal.
Das war unser Magenta TV Must-Watch-Tipp zu Il Cacciatore, dritte Staffel am 17.02. Behaltet es auf dem Schirm, lasst euch dazu ein bisschen ja italienischem Drama verführen. Und wir springen weiter zum 17.02. beziehungsweise bleiben beim 17.02., wo wir gerade waren. Und da kommt eine Thriller-Serie zu Sky, die nennt sich The Fear Index. Wie ist dein Fear-Index bisher so, Max? Wenn ich diesen Titel sage.
Bei der Masse an Serien vor allem in dem Monat ist mein Fear-Index immer sehr hoch.
Es geht da in The Fear Index um einen einstigen Wissenschaftler bzw. Informatiker, Dr. Alex Hoffman, der umgeschult hat und jetzt ein großes Tier an der Wall Street geworden ist. Und der hat die Theorie, dass Menschen sehr vorhersehbar sind, wenn sie Angst haben. Und deshalb hat er mit einer künstlichen Intelligenz so ein, ja, ich nenne es mal Programm oder Algorithmus geschrieben, den er Fear-Index nennt, mit dem er das ausnutzen will, dass er dann die Finanzmärkte kontrolliert und da ganz reich wird. Allerdings wird er zugleich zur Zielscheibe einer Verschwörung, die die Finanzmärkte der Welt zerstören könnte. Und er weiß bald nicht mehr, was da noch real ist und was nicht, als da sich die Ereignisse bahnbrechen. Interessant ist, dass die Hauptrolle gespielt wird von Josh Hartnett. Den kennt ihr sicherlich zum Beispiel aus der Serie Penny Dreadful oder aus Filmen wie Pearl Harbor von früher. Ich habe das Gefühl, wir erleben gerade so ein kleines Josh Hartnett-Comeback, oder Max? Ich weiß nicht, im neuen Guy Ritchie-Film Operation Fortune ist er jetzt im Kino auch bald dabei und in Cash Truck habe ich ihn zuletzt gesehen. Ich glaube, er hat gerade so eine kleine Schauspielrenaissance.
Ich wollte gerade sagen, das wird die Josh Hartnett-Renaissance, auf die wir Kinder der 90er alle gewartet haben.
Und die Serie selbst basiert auf einem Roman aus dem Jahr 2011, der von Robert Harris geschrieben wurde. Und Thriller-Fans ist dieser Autor sicherlich ein Begriff. Der macht ganz viel so historisches, aber auch historische Fiktion, also so wie Vaterland, hat die Grundlagen zu Filmen wie Enigma oder The Ghostwriter geschrieben oder zuletzt München im Angesicht des Krieges, was jetzt gerade zu Netflix kam als Film. Und er hat auch am Drehbuch zu seiner eigenen Romanverfilmung mitgeschrieben. Also das klingt auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, es sind auch nur 4 Folgen. Das sollte sich auch recht schnell weggucken. Klingt spannend. Ist das was du dir ansehen willst, Max? Oder ist es eher nicht mal so Prio bei dir?
Das klingt schon recht interessant, aber bei dem Titel habe ich was ganz anderes erwartet. Das ist eine Horrorserie.
Ah, der Horrorfan ist enttäuscht gerade. Okay.
Aber Thriller ist auch okay.
Ja, okay. Dann springen wir mal weiter zum nächsten Titel, der am 18. Februar startet. Das ist einer, der zumindest sehr lustig klingt im Titel. The Cuphead Show. Max, ich habe keine Ahnung, was das ist. Klär mich auf.
Also The Cuphead Show, das ist hier eine Cartoon-Serie und die basiert, oder ist die Verfilmung eines Videospiels, eines Shoot-em-up-Games, das Cuphead hieß. Und das ist nicht nur wegen eines sehr speziellen oder seines sehr speziellen Looks bekannt, sondern vor allem auch, weil es extrem schwer ist. Deswegen habe ich es nicht gespielt. Also eines der schwersten Games sein. Und hier ist es jetzt aber schon familienfreundlicher als Cartoon-Serie aufgemacht. Netflix hat insgesamt schon 48 Folgen bestellt. Die werden dann auf 3 Staffeln verteilt. Und jetzt kommt die erste Staffel, vermutlich mit 16 Folgen, wenn es gleichmäßig aufgeteilt ist. Aber die Folgen sind auch nur 11 Minuten lang. Also das kann man so schön wegsnacken. Und zur Handlung, die Serie spielt in der surrealen Welt der Tintenfassinseln, in die von anthropomorphen Wesen und Gegenständen bevölkert wird. Und hier folgen wir den Abenteuer der Tassenbrüder, Tassilo und Podkop, heißen sie im Deutschen.
Ist Tassilo mit dem Charakter aus Schön und das Biest verwandt?
Leider nicht, er hat leider keine Ecke, die rausgebrochen ist. Ja. Und die beiden geraten immer wieder in missliche Lagen und müssen gemeinsam einen Ausweg finden und stellen sich dabei verschiedenen Feinden entgegen, unter anderem auch der Teufel persönlich. Und das Besondere aber an der Serie ist der Retro-Animationsstil, den auch schon das Videospiel auszeichnete. Die Serie ist nämlich so mit ihren Animationen eine Hommage an die 30er-Jahre-Trickfilme der Fleischer Studios sowie die Silly Symphonies-Trickfilme von Disney. Das waren ja damals so in den 30ern die 2 großen Gegner, Fleischer Studios und Walt Disney. Und das ist so der Stil. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und so Retro-Stil von Animation finde ich auch mal sehr toll.
Ja, als ich das kurz gegoogelt habe, dachte ich auch, oh, die Animation, die ist ein bisschen altertümlich, die ist dann schon wieder, die macht es dann schon wieder interessant auch für mich, da mal reinzugucken.
Das ist so dieser Rubberhose Stil hieß das, dieser Gummischlauch, dass sich die Gliedmaßen von den Figuren wie so Gummischläuche bewegt haben. Ja.
Ja, ich weiß zwar noch nicht, warum da die mit Kopftassen rumlaufen, aber schaut mal rein, wenn euch das interessiert. Und die 11 Minuten sind natürlich auch ein gutes Argument, um das wegzusnacken. Ebenfalls am 18.02. und ebenfalls zu Netflix kommt neben der Cuphead-Show auch Space Force Staffel 2. Und ich weiß, dass du da auch zumindest Staffel 1 geguckt hast, Max.
Kann ja direkt jetzt weitermachen. Haha. Genau, gibt's auch was zu lachen. Genau, Space Force ist eine Workplace-Comedy von Greg Daniels. Der war beteiligt unter anderem an dem US-Reboot von oder die US-Adaption von The Office und Parks and Rec und der Amazon Sci-Fi-Comedy Upload. Und die Serie hat er gemeinsam mit Steve Carell erdacht. Und darin geht es um die Teilstreitkraft der USA, die Space Force, die in Staffel 1 von einem dort namenlosen Twitter-Präsidenten ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel Boobs on the Moon. Er hat sich vertippt, wollte eigentlich Boots on the Moon und die Menschen wieder auf den Mond schicken, schreiben. Und die Space Force soll unter anderem, ja, Menschen auf den Mond schicken. Und dabei kommt es auch zu einem Space Race gegen China. Die treibende Kraft der Serie ist so die Hassliebe zwischen Steve Carell als General Mark Naird, der diese Space Force leiten muss, und dem von John Malkovich gespielten Leiter des Wissenschaftsteams Dr. Adrian Mallory, die sich gegenseitig den letzten Nerv rauben. Und die erste Staffel ist tatsächlich schon ein bisschen her. Die lief im Mai 2020, ist sie gestartet. Da kam dann noch eine Pandemie dazwischen. kam auch gar nicht so gut an. Also beim Moviepilot hat sie eine Wertung von 6,3 und viele Kritiker haben die Serie verrissen, aber sie wurde halt doch so oft anscheinend aufgerufen und hat sehr viele Zuschauerinnen gefunden, dass eine zweite Staffel mit 7 neuen Folgen bestellt wurde, die jetzt kommt. Ich fand sie auf jeden Fall sehr lustig, die erste Staffel. Nicht perfekt, aber mich hat sie dann doch irgendwie gecatcht und vor allem der fantastische Cast mit Steve Carell und John Malkovich und unter anderem auch Ben Schwartz und Lisa Kudrow spielt mit und auch Noah Emmerich in einer kleinen Nebenrolle. Und in Staffel 2 wird nun aber einiges anders sein, denn wie wir wissen, gibt es eine neue US-Regierung. So, die erste Staffel spielt ja noch in einer ganz anderen Ära, die Trump-Ära. Und jetzt gibt's eine neue Regierung und das Space Force-Team muss nun diese Regierung von der eigenen Relevanz überzeugen, damit sie nicht wieder eingestampft wird. Und meine Hoffnung für Staffel 2 ist, dass es vielleicht schon, das ist ja so ein Phänomen, was viele Comedy-Serien haben, dass so die erste Staffel eher wie so ein Versuch ist, erstmal so ein Findungsprozess ist und dann ab der zweiten Staffel sind ja sehr viele Comedy-Serien, wo sie aus ihren Fehlern gelernt haben, wo sie richtig anziehen, was ja auch bei The Office US auch so der Fall war, dass da ab Staffel 2 die Serie erst richtig gut wird, wenn sie sich dann von dem britischen Original löst. Von daher habe ich sehr große Hoffnung, dass es vielleicht doch jetzt noch mal ein bisschen mehr Fans finden könnte, weil ich fand die erste Staffel sehr gut. Und wenn ihr noch mehr dazu hören möchtet, könnt ihr ganz weit im Feed runterscrollen zu Folge 48. Da haben wir eine kurze Checkfolge zu Space Force.
Sehr gut. Aber die kreativen Köpfe, die da weiter mitwirken, das sind die gleichen, oder? Da wurde da was ausgetauscht, weißt du das?
Soweit ich weiß, ist alles gleich geblieben. Die haben nur sehr, sehr stark am Budget runtergeschraubt, weniger Folgen. Und es wurde jetzt nicht mehr in Los Angeles, sondern in Kanada gedreht. So, das ist so das, was ich weiß, was sich geändert hat am größten.
Okay, okay. Aber wenn Darsteller ansonsten so gleich bleiben, dann ist ja jetzt nicht ein völliger Umschwung, sondern wahrscheinlich nur der Tonfall und die Ausgangssituation ein bisschen anders, klar, mit der neuen Präsidentschaft.
Genau, die erste, da war schon eher sehr so eine Trump-Satire. Sehr oft. Von daher wird das jetzt schon einen anderen Tonfall wahrscheinlich auch haben.
Ja. Warten wir ab und bleiben gespannt. Am 18.02., dieser Tag ist echt vollgequetscht mit neuen Serien, stelle ich gerade fest, startet außerdem eine Apple TV Plus Serie, die wir euch hier kurz vorstellen wollen. Und zwar Severance heißt sie. Das ist wieder so eine spannende Konzeptserie. Da geht's um die Firma Lumen Industries, die das Severance-Programm ausprobiert. Dabei werden bei Angestellten die Erinnerungen gelöscht, oder nicht gelöscht, aber gekappt, die zwischen Privatleben und Arbeitsleben existieren. Das heißt also, vereinfacht gesagt, wenn man auf Arbeit ist, kann man sich nicht an irgendwelche persönlichen Sachen von zu Hause erinnern. Und wenn man zu Hause ist, kann man sich nicht daran erinnern, was im Büro los war. Klingt nach einer interessanten Theorie. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht.
Die haben alle noch nicht im Homeoffice gearbeitet, oder?
Wahrscheinlich nicht. Und der Mitarbeiter Mark, gespielt von Adam Scott, stellt sich für dieses Programm zur Verfügung. Und ja, so nach und nach, also mir stellt sich vor allem die Frage, wie sinnvoll ist das wirklich? Aber er wird dann zusätzlich im Privatleben von jemandem aufgesucht, den er von der Arbeit kennen sollte, aber natürlich nicht kennt, weil er sich nicht erinnert. Und er muss jetzt herausfinden, was da eigentlich vor sich geht, weil der da schon eine deutliche Warnung ausspricht, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Und Mark weiß jetzt nicht, was arbeitet er überhaupt und wer ist er überhaupt? Es klingt auf jeden Fall nach einer bisschen verkopften, aber nichtsdestotrotz sehr spannenden Sache, die zum Beispiel auch dadurch wirbt, dass sie sagt, oh, Ben Stiller ist unser Regisseur. Der hat dann nämlich bei den neuen Episoden bei 6 Regie geführt. Und wir kennen ihn natürlich als Schauspieler, aber auch als Regisseur von so Sachen wie Zoolander, Tropic Thunder oder Walter Mitty. Und da ist dann so viel Comedy-Cast versammelt und viele, viele Namen, die ihr bestimmt schon mal gehört habt. Also neben Adam Scott zum Beispiel auch John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette, Ich find's immer spannend, wenn so Comedy-Darsteller in so Thriller-Serien oder auch Filme gesteckt werden. Da merkt man dann, es gibt ja diesen Spruch, der irgendwie sagt, Comedy-Leute können auch ernste Sachen machen, aber ernste Darsteller, ob die auch Comedy können, das ist eine ganz andere Sache. Insofern, ja, bin ich gespannt auf diese neuen Folgen, die dann wöchentlich ausgestrahlt werden. Ich glaube, mit zweien geht's los, aber dann nach und nach. Und Staffel 2 ist sogar schon bestellt. Also die scheinen sehr überzeugt von dieser neuen Serie Severance zu sein. Ist das auch eine, wo du schon reingeguckt hast und nicht drüber reden darfst, Max?
Nee, reingeguckt habe ich noch nicht, weil die Folgen sind alle wieder eine Stunde lang. Deswegen war ich noch ein bisschen abgeschreckt bisher. Ich freue mich aber schon, werde da bestimmt irgendwann mal reinschauen, weil der Trailer hat mich schon sehr angesprochen, dass alles so sehr surreal wirkt. So die Inszenierung ist sehr interessant. Und einfach dieses sehr verkopfte Konzept, wie das aufgeht und funktioniert, bin ich sehr gespannt.
Ich muss es ein bisschen an John Malkovich denken, in dieser Büroatmosphäre, die da so aufgebaut wird. Mal gucken. Klingt auf jeden Fall spannend. Und wir bleiben immer noch ein letztes Mal am 18. Februar, dem Datum. Da kommt nämlich die 4. Staffel von Marvelous Mrs. Maisel zu Amazon.
Yay! Eine sehr gute Serie. Ich habe geguckt und bin stolz auf die Moviepilot-Community. Da hat sie nämlich eine Bewertung von 8,0. Meine Herzensserie ist gerettet. Das ist nämlich eine Dramedy. Und die spielt im New York der 50er Jahre. Mal dazu kurz erklärt. Und es dreht sich um die Ehefrau, die perfekte Ehefrau Mitch, die sich dazu entschließt, eine Karriere als Stand-up-Komikerin anzustreben. Das ist so die grobe Ausgangssituation der Serie. Und warum ich die Serie liebe, sie stammt von Amy Sherman Palladino, der bekannten TV-Autorin und Gilmore Girls-Schöpferin. Und noch viele andere tolle Serien. Die Bunheads zum Beispiel, die, glaube ich, auch niemand gesehen hat, leider.
Nee, leider nein.
Und als großer Gilmore Girls-Fan habe ich mich dann doch sehr schnell zu Hause gefühlt in dieser Serie, vom Feeling her, weil es auch wieder sehr viele schrullige Charaktere gibt in der Serie, wahnsinnige Dialoggefechte und sehr viel Herz und Drama. Und aufgrund der Pandemie mussten wir jetzt aber über 2 Jahre auf die neue Staffel warten. Und jetzt ist endlich die 4. Staffel da und die soll erstmals auch wöchentlich ausgestrahlt werden. Er werden mit jeweils 2 Folgen pro Woche und die 8 Folgen sind dann am 11. März fertig. Wenn ihr durchbingen wollt, könnt ihr dann am 1. März das tun. Und es ist einfach ein hervorragender Cast. Rachel Brosnahan in der Hauptrolle und Alex Borstein und Tony Shalhoub. Haben alle mein Herz erobert.
Sehr schön. Ich liebe Rachel Brosnahan auch total als Schauspielerin und habe auch die ersten 2 Staffeln gesehen und dann erstmal eine Pause eingelegt, weil ich doch sagen muss, manchmal ist mir dieses sehr sprachlastige auf dich eindreschen mit Worten dann doch auch, oh, da brauche ich erstmal eine Pause danach. Aber Staffel 4 kommt und ich nehme mal an, danach ist auch immer noch nicht zu Ende, oder? Haben die nicht sogar schon Staffel 5 oder so vielleicht mal angedeutet? Ich weiß es nicht, aber
Könnte noch weitergehen. Dass jetzt die Fan-Community nicht komplett eingebrochen ist, weil sie 2 Jahre warten musste und jetzt bitte alle einschalten, damit es auch eine 5. Staffel gibt.
Okay, folgt Max gnädigem Aufruf, lasst euch überzeugen. Und dann kommt jetzt am 21. Februar noch eine Serie, von der ich weiß, dass sie Max sehr am Herzen liegt. Oder Max?
Ja, sie startet einen Tag vor meinem Geburtstag. Am 21. Februar bei Disney Plus. Neue Folgen The Walking Dead. Weil wir ja alle wissen, dass es eine Disney Plus Serie jetzt ist. Ich finde das immer noch sehr weird, das zu sagen. Genau, das ist jetzt.
Mein Kopf sagt auch Disney Plus und Walking Dead. Nee.
Ist Queen Carol jetzt eine Disney-Königin?
Unbedingt.
Genau, und da gibt's jetzt 8 neue Folgen. Das ist Teil 2 von 3 der letzten, finalen, endgültigen Staffel. Also in 16 Folgen ist The Walking Dead vorbei, nach 11 Jahren. Ich bin noch nicht bereit, Tschüss zu sagen.
Ihr könnt es nicht sehen, aber Max hat ganz feuchte Augen. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Genau, und einmal ganz kurz, jetzt in diesen neuen Folgen geht's voll in den letzten Arc der Comics, auf denen die Serie basiert. Und da geht's dann um das Commonwealth. Und nachdem wir jetzt schon in den ersten 8 Folgen der Staffel so kleine Einblicke bekommen haben, werden jetzt auch die meisten anderen Figuren Teil dieser Mega-Gemeinschaft von 50.000 Menschen, die wir wahrscheinlich aber aus Pandemiegründen nie auf dem Bildschirm zu sehen bekommen werden, wie es gedreht ist. Und dann lernen wir erstmals auch die Anführerin Governor Pamela Milton kennen.
Governor 2.0.
Genau. und die führt ein strenges Klassensystem an, in dem die Menschen basierend auf ihren Tätigkeiten und Berufen vor der Apokalypse eingeteilt wird, was ich sehr interessant finde, weil dann lernen wir auch sehr viel über die Figuren kennen. Was haben sie eigentlich vor dieser Zombie-Apokalypse gemacht? Dann, also wir wissen ja von einigen, was sie gemacht haben. Wir wissen zum Beispiel, Ezekiel war früher mal Zoowärter. Ob es jetzt einen Zoo da gibt vielleicht, den er dann leiten kann, wissen wir nicht. Und es ist auch sehr interessant, wie sich dann so Figuren wie Carol und Daryl in dieser neuen Gesellschaft eingliedern müssen. Ob sie das überhaupt noch können, nachdem sie jetzt irgendwie 10 Jahre lang unter ständiger Angst in der Wildnis gelebt haben, im Survival-Modus. Und welche Konflikte das mit sich bringt, und ob auch diese zuerst utopisch wirkende und sichere Zuflucht wieder einem Untergang geweiht ist, wie schon zuvor in allen Staffeln von The Walking Dead, das werden wir dann hoffentlich in den neuen Folgen erfahren.
Ich bin auch schon sehr gespannt, dieses Commonwealth, was immer nur so angedeutet und jetzt langsam eingeführt wurde, jetzt endlich mal voll in der ganzen Serie richtig ausagiert zu sehen. Ich bin so ein bisschen noch irritiert, dass jetzt Walking Dead die 11. Staffel so breit tritt, also in 3 verschiedene Teile einteilt. Ich habe das Gefühl, da wird einfach das Staffelprinzip aufgebrochen. Also wir hatten jetzt im letzten Herbst den ersten Teil, jetzt den zweiten und der dritte kommt dann wieder im Herbst, wo man eigentlich sagen könnte, ist ja eigentlich schon wieder Zeit, wie eine neue Serie das zu gestalten. Aber gut, so machen die das halt, um zu sagen, das ist jetzt wirklich die finale Staffel. Und da kommt jetzt.
Ich glaube,
Teil 2.
Sie haben es einfach so hinausgezögert, weil sie vielleicht für die letzten Folgen so Großes geplant haben, was man nicht in der Pandemie drehen konnte, und haben jetzt gesagt, wir machen die Staffel einfach so lange, dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen, wo wir die Sachen drehen können, die wir machen wollen.
Ja, okay. Klingt schlüssig. Nehme ich als Argument mal so hin, Max.
Ist einfach meine Theorie.
Ja. Und dann kommen wir am 24. Februar zu einer Serie, zur 3. Staffel einer Serie, die ich mit WWDITS abgekürzt habe. Also Witz. Weißt du, was das ist, Max?
What we do in the shadows.
Korrekt. Und wer uns regelmäßig zuhört, der weiß, dass wir keine Gelegenheit auslassen, um diese wunderbare Serie über eine Vampir-WG zu hypen. Die ist nämlich wirklich ganz toll. Also heute lassen wir das auch nicht aus.
Viel Comedy heute, ne?
Stimmt. Also der Februar wird anscheinend lustig. Da kommt Staffel 3 zu Join Plus. Und Nadja, Nandor, Laszlo, Colin Robinson und Guillermo sind wieder genauso lustig wie vorher. Wir konnten da schon reingucken und es ist ganz toll. Der menschliche Familiar, also der einzige Nicht-Vampir, der da so rumläuft, ist jetzt inzwischen zum Bodyguard hochgestuft worden, hat sein quasi Van Helsing-Erbe so ein bisschen angetreten, ist jetzt Vampirjäger, aber lebt immer noch unter Vampiren. Es ist alles sehr, sehr skurril, was da so abgeht. Nadja und Nando müssen mit ihrer administrativen Aufgabe klarkommen, dass sie jetzt den Vampirrat leiten sollen. Und das läuft nicht immer so gut, weil sie da sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, was da passieren sollte. Mein Highlight ist die Rückkehr eines uralten Vampirs, der dann irgendwo auf so einer Ziege festgebunden wird, weil er keine Beine hat und durch die Straßen reitet. Das ist so abgefahren. Also es ist einfach herrlich. Und zum ersten Mal hat mich die Serie auch mit einer Folge, ich verrate nichts, keine Angst, verstört so ein bisschen, nämlich mit der vorletzten Folge, wo ich dachte, was geht da gerade ab? Das können sie doch nicht machen. Aber es ist nicht umsonst die vorletzte Folge. Also guckt da ruhig dann immer weiter. Es wird euch sicherlich gefallen. Ja, ich liebe einfach diesen absurden Humor, der da schon in der Filmvorlage ja Fünf-Zimmer-Küche-Sarg von Taika Waititi mit drin war. Und den sein Freund und der Creator von What We Do in the Shadows, Jermaine Clement, da auch aufrecht erhält. Also wer Freude und Vampire im Leben braucht, dann schaut euch What We Do in the Shadows an. Da kommt Staffel 3 zu Join Plus. Und damit, Max, sind wir tatsächlich auch schon bei der letzten unserer 20 Februar-Serien angekommen, die am 25. Februar startet. Und das ist Vikings Valhalla bei Netflix.
So lange schon angekündigt in diesem Podcast. Wie lange sprechen wir schon über Vikings Valhalla?
Schon viel zu lange, aber jetzt ist sie wirklich endlich da. Das Warten hat ein Ende für die Vikings-Fans, die wissen wollen, wie es jetzt weitergeht. Das sind 8 Folgen, die da in der ersten Staffel zur Netflix-Serie gehören und die kommen alle auf einmal zum Bingen zu Netflix. Die Serie spielt so ungefähr 100 Jahre nach Vikings, gleichzeitig auf dem Höhepunkt der Wikinger-Ära, aber auch so kurz vor deren Ende. Wir verfolgen da unterschiedliche neue Figuren, wie den Entdecker Leif Erikson, die Kämpferin Fredis, Harald Hardrada oder den Normannenkönig Wilhelm den Eroberer, den ihr sicherlich schon mal im Geschichtsunterricht gehört habt, der jetzt auch dazu kommt. Und ich freue mich persönlich besonders, dass es nach England zurückgeht, wo dann die Engländer und die Wikinger aufeinander prallen, weil das hat mir so in den ersten Staffeln Vikings immer am besten gefallen, so diese unterschiedlichen Kulturen, die irgendwie ja sich beschnuppern und bekämpfen und was weiß ich, die Glaubensrichtungen, die da aufeinander prallen zwischen Christen und nordischen Göttern. Der Trailer, der jetzt vor kurzem kam, der versprach schon mal sehr viel Action. Also da wird's nicht zimperlich zugehen in dieser Serie, die da Kriegsführung zu Land und zu Wasser betreibt. Da wird da zum Beispiel eine riesige Holzbrücke gezeigt, die sicherlich nicht lange stehen bleibt. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Serie an das Vikings-Erbe anknüpfen wird. Und das werden wir dann am 25. Februar rausfinden. Max, wirst du dich da rantrauen als Nicht-Viking? Hast du Vikings geguckt? Jetzt bin ich gerade durcheinander. Ich glaube nicht.
Ich habe bis zum Anfang der 5. Staffel geguckt.
Okay, okay.
Dann war ich raus. Aber ich werde mir diese neue Serie angucken. Die sieht schon sehr interessant aus. Und bin sehr gespannt, weil Netflix auch sehr viel schon Vertrauen in diese Serie steckt. Weil es sind ja schon eigentlich 3 Staffeln kommen.
Ja,
also 24 Folgen wurden bestellt, die auf 3 Staffeln verteilt werden. Und wahrscheinlich der Name Vikings ist natürlich, bringt schon eine große Fangemeinde mit. Bin ich gespannt, wie sich das dann distanzieren kann von dem Original, was ja auch schon sehr von den Figuren gelebt hat, vor allem am Anfang von Lagertha und Ragnar.
Ja.
Ob sie wieder so neue Sympathieträger findet.
Auf jeden Fall. Und trotzdem hat die Serie natürlich den Vorteil, dass selbst wenn ihr Vikings nicht geschaut habt, da jetzt reingucken könnt, weil die davon unabhängig ist. Also ich nehme mal an, es werden irgendwelche subtilen Verweise kommen, die dann auf irgendwelche früheren Charaktere hindeuten, aber
naja, es
die steht schon
Kattegat,
für sich.
Ne?
Ja, ist halt ein Handlungsort, ne?
Ja, ja.
Genau. Ja. Und das war dann auch schon unsere letzte Serie für heute. Und wenn ihr jetzt nochmal eine Zusammenfassung wollt, dann lese ich euch einfach nochmal alle Titel vor, die wir gerade vorgestellt haben. Falls ihr euch eine nochmal besonders merken wollt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Und zwar sind das A Discovery of Witches Staffel 3, Pam und Tommy, Surreal Estate, Murderville, Reacher, Brooklyn Nine-Nine Staffel 7, Landscapers, With Love, Inventing Anna, Bel Air, Fishbowl Wives, Il Cacciatore, The Fear Index, The Cuphead Show, Space Force Staffel 2, Severance, Marvelous Mrs. Maisel Staffel 4, The Walking Dead Staffel 11b, What We Do in the Shadows Staffel 3 und Vikings Valhalla. So, ich glaube, jetzt habt ihr wieder genug Futter für den nächsten Monat. Wir entlassen euch damit quasi in eurer Streaming-Welt und haben euch hoffentlich genug Tipps mitgegeben. Freuen uns aber natürlich auch immer, wenn ihr uns wissen lasst, was euch letzten Monat gefallen hat, worauf ihr euch besonders freut diesen Monat. Lasst uns das gerne mit Nachrichten zukommen. Wir haben da zum Beispiel Feedback bekommen per Mail. Magst du da mal vorlesen, was uns Joana geschrieben hat, Max?
Genau, sie hat uns per Mail geschrieben, was mir seit kurzem am besten gefällt, sind eure Monatsübersichten. Ich freue mich, dass ihr auf die ganzen Kritiken eingeht und auch angefangen habt, wieder mehr etwas über Filme zu sprechen. Ich habe noch eine Frage, wie verwendet ihr in eurem Podcast auf englische Begriffe, von denen ich einige auch gar nicht verstehe, was sie bedeuten sollen. Vielleicht könnt ihr einmal einen extra Podcast für Begriffserklärungen machen. Ich meine zum Beispiel Sachen wie Plot oder Ähnlichem. Danke, liebe Grüße, Joana. Viele liebe Grüße zurück.
Ja, danke, Joana, für dein Lob und deine Anmerkung. Ich glaube, einen eigenen Podcast werden wir nicht zur Begriffserklärung machen. Dafür gibt's einfach zu viele und wir würden garantiert nicht alle abdecken. Wir werden uns aber bemühen, Sachen auch zu übersetzen, die bei uns so im täglichen Sprachgebrauch drin sind. Und natürlich können wir statt Plot doch einfach Handlung sagen. Wir müssen nur einfach dran denken, dass nicht jeder die ganzen Filmbegriffe so im Kopf hat. Also danke für den Hinweis, das schreiben wir uns nochmal auf die Fahne, da noch mehr zu erklären und auch mit deutschen Begriffen umzugehen. Außerdem hat uns Susanne geschrieben, auch per Mail. Liebes Streamgestöber-Team, ich freue mich sehr auf ein neues Jahr mit euch und will euch schon mal ein dickes Dankeschön für den großartigen Tipp Barb and Star Go to Vista del Mar mitgeben. Den hätte ich gar nicht geguckt und hätte ihn sowas von verpasst. Genauso auch danke für Succession. Ich habe das erste Mal seit gut 16 Jahren einen neuen Klingelton. Das kann ich total nachvollziehen. Die Titelmelodie von Succession ist einfach großartig. Außerdem ja, schreibt sie noch diverse Sachen, was wir noch machen könnten. Ideen, zum Beispiel Miniserien, dass wir dazu mal was machen. Finde ich eine sehr spannende Idee. Cobra Kai Staffel 4 oder ja, Serienenden, die besonders schlimm oder besonders schön waren. Vielen Dank dafür die Anregung. Da nehmen wir auf jeden Fall was mit und setzen es auf unsere Liste mal, wenn es mal wieder um zeitlosere Sachen geht. Ansonsten schreibt sie, ich freue mich auf jeden Mittwoch. Viele Grüße an das gesamte Team, Susanne. Und da danken wir natürlich auch ganz herzlich für deine lieben Worte.
Vielen lieben Dank und ganz viel Liebe für Barb und Stargo, du bist da immer auch von mir.
Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, wie Susanne und Joana, dann abonniert doch unseren Podcast, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und so weiter. Da könnt ihr auch Benachrichtigungen aktivieren oder uns 5 Sterne schenken, einen Kommentar hinterlassen oder auch einfach ja an podcast@moviepilot.de schreiben. Bei Twitter sind wir ebenfalls zu finden unter streamgestoeber. Und Max, wenn man dich konkret verfolgen will und nicht nur über Moviepilot, dann sag uns doch mal, wo man dich noch so findet.
Ich hoffe, mich möchte niemand verfolgen.
Du bist doch sowieso nur im Homeoffice, dich kann man doch gar nicht draußen verfolgen.
Aber folgen könnt ihr mir bei Moviepilot, Twitter und Instagram. Da findet ihr mich unter Wieselmax oder Max Wieseler.
Und mich gibt's als Straw-Star bei Twitter und Instagram und als Strawstar oder Esther Stroh bei Moviepilot zu lesen. Und ja, damit sagen wir viel Spaß im Februar. Ihr habt jetzt genug Tipps, um den auszufüllen. Wir auch und melden uns dann in einem Monat wieder, um zu sagen, was uns gefallen hat und was nicht, beziehungsweise um dann schon die nächste Vorschau hier abzuliefern. Insofern macht's gut, bleibt gesund und streamt was Schönes.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.